Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Ich bin der Matthias Thoma, abonniert diesen Podcast und kurz vor den Sommerferien wechseln wir mal in die Schule. Vor den Sommerferien ist es immer am schönsten, vor allem wenn man Lehrer ist. Und ich begrüße heute den pensionierten Lehrer Peter Reichel bei der Eintracht. Hallo Peter.
Hallo.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Ja, du warst Lehrer, da werden wir nachher auch dazu kommen. Du hast auch während deinem Studium Europapokal gespielt mit der Eintracht. Du warst vor allem Abwehrspieler bei der Eintracht, bis 1970 gekommen, warst bis 1978 in der Bundesliga, hast 225 Bundesligaspiele, warst zweimal Pokalsieger, Nationalspieler und bist bis heute großer Eintrachtler, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also das sagst du schon ganz richtig. 70 habe ich hier angefangen als 18-Jähriger und bin der Eintracht praktisch immer treu geblieben. Ja, ich habe hier angefangen und habe hier auch meine Karriere beendet. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch mein Studium aufgenommen, beziehungsweise habe gleich von Beginn an mich eingetragen an der Uni und hatte das große Glück, das alles miteinander zu vereinbaren. Und das hat prima geklappt.
Das hat prima geklappt. Wir werden nachher zu den Triumphen kommen. Wir werden nachher zu Pokalsiegen kommen und auch zum La Coruña-Pokal, dem größten Pokal der Eintracht, den du auch mitgewonnen hast. Jetzt sind wir ja gerade in der Europameisterschaft und wir erinnern uns an das Sommermärchen 2006, wo jeder sagt, da war ja jeden Tag tolles Wetter. Zurzeit ist es weiterhin ein bisschen verregnet. Vor 50 Jahren war die WM. Die WM 74 bringt man auch mit Regen in Verbindung. Eröffnungsfeier im Stadion und der Regen, Wasserschlacht gegen Polen. Wie hast du die WM 74 erlebt, Peter?
Ich habe heute Morgen noch mal mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir waren in dieser Zeit, als das Endspiel dann auch war, waren wir im Urlaub. Und wir haben das praktisch dann von der Ferne aus verfolgt. Und im Nachhinein habe ich mir jetzt auch so überlegt, ich habe ja mit den beiden Weltmeistern 4 Jahre lang vorher jeden Tag trainiert. Jeden Tag. Und da ist man natürlich ganz nah dran, ja. Und das war schon was Besonderes, dass man dann zum Weltmeister gekürt wurde, ja. Und das war auch das Jahr, wo wir dann das erste DFB-Pokal-Endspiel hatten, das verlegt werden musste. Das wurde praktisch in die neue Saison eingegliedert. Da gab es früher große Probleme. Der HSV war der Gegner damals. Die haben natürlich auch ihre Mannschaft durch Zukäufe verstärkt. Bei uns war es Beverungen, der von Schalke gekommen ist, der dann auch praktisch ohne irgendein Spiel im DFB-Pokal gemacht zu haben, gleich ins Endspiel kam.
Ja. Beverungen kam ins Endspiel und auf der anderen Seite Uwe Kliemann war nicht dabei. Da kommen genau. Wir gleich dazu. Jetzt genau. Sag mir aber nochmal, warst nah dran, du kanntest Grabi Holz, Deutsch, warst du bei der Eröffnungsfeier hier im Waldstadion gewesen?
Nein, warst du nicht.
Warst du bei irgendeinem Spiel? Hast du dir ein Spiel live angeschaut?
Nein, ich habe keins live gesehen.
Alle am Fernseher?
Alle am Fernseher verfolgt und ja, das mache ich jetzt auch.
Und das Finale gegen Holland hast du im Urlaub verfolgt mit deiner Frau?
Genau.
Und heute gratuliert man den Kolleginnen per WhatsApp. Du hast damals ein Telegramm an Grabi geschickt.
Genau. Das war ja, wie gesagt, zwei Weltmeister im Team zu haben, ist ja ganz was Besonderes. Ja.
Du warst letztlich ja auch Nationalspieler. Du hast zweimal für die A-Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, 7-mal für die B-Nationalmannschaft. Du warst in Jugendnationalmannschaften. War die WM 74 für dich auch eine Sache, die greifbar war, wo man gedacht hat, oh, vielleicht kommt man noch rein?
Gut, man hat ja gewisse Visionen, hat man ja immer. Aber ich gehöre zu dem Jahrgang 51. Ich war UEFA-Jugendnationalspieler mit Breitner, mit Hoeneß, mit Bonhoff. Das waren zum Beispiel 3, die sofort den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Damals ist Udo Lattek nach Bayern München gegangen, hat Uli Hoeneß und Breitner mitgenommen, die das dann auch nahtlos geschafft haben. Das war schon was Besonderes. Und sind dann auch nahtlos in die Nationalmannschaft gekommen. Also das wäre für mich ein Traum gewesen. Klar, da träumt jeder von. Aber das wäre noch nicht machbar gewesen. Ja. Und ich musste ja heute mich auch so ein bisschen vorbereiten auf das Gespräch, das wir jetzt hier führen. Und da habe ich festgestellt, dass ich 76 im Kader für die Europameisterschaft war. Das war da, als der Uli Hoeneß den Elfmeter in den Himmel geschossen hat und die Tschechen dann Europameister geworden sind. Und dann habe ich, wie gesagt, ich war ja in der Vorbereitungszeit dabei, habe auch zwei Spiele gemacht, eins in Spanien und habe viermal auf der Bank gesessen. Das war schon was Besonderes. Das war was Besonderes.
Und dass du 1974 dann nicht dabei warst, war vermutlich schön abgefedert dadurch, dass du mit deiner Frau in Urlaub gefahren bist und wusstest, ich habe noch ein DFB-Pokalfinale vor mir.
So sieht's aus. Also das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen zu dem damaligen Zeitpunkt.
Wie ist es denn, wenn man ein DFB-Pokalfinale als Start der Saison spielt? Ihr habt 1973, 74 eine starke Pokalsaison gespielt. Weißt du noch, erste Runde, gegen wen ihr gespielt habt?
Also ich müsste jetzt nachgucken.
Erste Runde war Tennis Borussia Berlin 8-1. Dann habt ihr in Kassel gespielt, da habt ihr euch schwer getan, 3-2 gewonnen in Kassel. Dann kam dieses spektakuläre gegen FC Köln, 4-3 nach Verlängerung. Unentschieden hätte damals nach Verlängerung wieder ein Rückspiel bedeutet, hätte man nochmal spielen müssen. Und dann kam dieses Halbfinale gegen Bayern, über das man heute spricht, letzte Minute Elfmeter.
Das sind so Unwägbarkeiten und dann... Das ist ganz entscheidend im Fußball. Man braucht zum richtigen Zeitpunkt das nötige Fortun. Das braucht man. Ja. Und jetzt war das ist der gute Ausschlag für uns, dass es den Elfmeter gab. Und ich glaube, der Jürgen Kalb hat ihn, glaube ich, damals verwandelt. Das hat ja ganz abgebrüht gemacht. Ja. Und die Bayern, die haben uns sowieso, im Nachhinein muss ich das sagen, die lagen uns irgendwie. Ich kann mich auch erinnern, 72 hat Karl-Heinz Körbel sein erstes Spiel gemacht gegen den Gerd Müller. Und das war alles, war immer eine runde Sache.
Ja. Gegen die Bayern war immer eine runde Sache für uns. Wobei man da sagen muss, der Elfmeter war wohl auch verdient natürlich, aber...
Man kann drüber diskutieren, wie gut. Bei vielen Sachen.
Gut, wir wollen nicht drüber diskutieren. Wir waren im Finale, ihr habt dann die Saisoneröffnung gestartet, habt dann trainiert und dann das erste wichtige Spiel war das Pokalfinale gegen HSV. Oh, Was hast du für Erinnerungen an Düsseldorf?
Also,
da war wieder schönes Wetter.
Ja, für mich war die ganze Sache schon ein bisschen problematisch. In der vergangenen Saison hatten wir gegen HSV schon Auseinandersetzungen und Schorsch Folgert ist ja kein Schlechter gewesen. Und damals war ja die Besetzung der Nationalspieler auf den Außenpositionen, Schorsch Folgert auch ein Konkurrent von Hölzenbein und Grabowski. Und wie gesagt, er war so unangenehm zu spielen. Und damals muss ich sagen, Dietrich Weise hat zu mir gesagt, ich habe da volles Vertrauen, das machst du. So, Punkt. In der Presse stand es alles ein bisschen anders. Ist der Reichel überhaupt in der Lage, so einen Mann an die Kette zu legen? Und jetzt kommen so Erinnerungen, Anekdoten. Ich kann mich erinnern, wir sind zum Warmmachen in Düsseldorf rausgegangen. Und da guckt man natürlich in die Runde und ja, saugt das alles auf. Und da war ein großes Transparent war von mir, für mich zu erkennen. Und da stand drauf, und das hat mich unheimlich motiviert. Wer ist Schorsch Folgert? Wir haben einen Peter Reichel. Das ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen. Das hat mich so beflügelt. Und ich denke, ich habe ein sehr gutes Spiel gemacht und hab den Schorsch Folgert das Leben ganz schwer gemacht. Ja, der ist fast verzweifelt.
Du hast 1974 mit der Eintracht den DFB-Pokal gewonnen. Das war der erste DFB-Pokal-Sieg der Eintracht. Das war der erste Titel seit der Meisterschaft 59 und erst der zweite Titel für den Verein. Warst du dir der Bedeutung dieses Spiels bewusst damals?
Also überhaupt nicht. Ich war froh, wie immer, unter den ersten Elf zu sein. Und da gibt's ja auch so einen Spruch unter uns Aktiven. Auf dem Foto der ersten Elf musst du drauf sein. Das ist wichtig. Und das nur nebenbei. Also das war für mich jetzt kein Thema. Der Erfolg war ja im Nachhinein nachhaltig. Ja, das war zu dem damaligen Zeitpunkt einem gar nicht so bewusst, um was es da geht. Mir ist noch eins in Erinnerung. Das hat jetzt mir ein ehemaliger Kollege hat mir das dann nochmal gesagt, der auch Studienkollege von mir war. Als ich dann wieder in die Uni gegangen bin, war das das erste Mal, dass ich das zur Kenntnis genommen habe. Als ich in den Hörsaal gegangen bin, kamen, die kannten mich natürlich alle, die wussten genau, wer das ist und pipapo. Und da haben die anerkennend auf den Tisch geklopft. Das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Nachhaltig war der Titelgewinn, das kann ich auch nochmal sagen. Ihr seid alle 2018 eingeladen worden zum Pokalfinale. Als Pokalsieger wird man eingeladen zum Finale 2017, 2018. Und 2018 war in unserem Zug der verehrte Herr Jeremia von Tankard. Gerre war dabei und er hat dann gefragt, wer ist der Herr? Und da habe ich gesagt, Peter Reichel, Pokalsieger 74. Und Gerre ist vollkommen durchgedreht, weil du das Idol seiner Jugend warst. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Gerre dann im Bus permanent laut als Peter Reichel gebrüllt hat und ihr habt eine nette.
Genau. Er hat mir das erzählt, wie er über seinen Vater als Kind die Eintracht besucht hat und das alles so mitgekriegt hat und das beobachtet hat. Das war sehr interessant. Wobei ich sagen muss, seine Art der Musik ist für mich gewöhnungsbedürftig gewesen, aber das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan.
Es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan und zwar ein netter Kerl und zwar eine lustige Feier. Ja.
Absolut.
Wir haben den Pokal 1974 gewonnen, wir haben den DFB-Pokal auch 2018 gewonnen, du warst beide Mal dabei. Wir machen immer so eine kleine Rubrik, da stellen wir dir 10 Fragen und du musst schnell antworten. Die sind nicht vorbereitet und ich frage dich jetzt gleich mal, Peter Reichel, was war dein erstes Fußballtrikot, das du hattest als Kind?
Boah.
Was war dein Lieblingsverein?
Ja, das war eigentlich schon immer die Eintracht.
Sehr gut, das wollen wir hören.
Ja.
Sehr gut. Bester Spieler der Welt auf deiner Position?
Chalmers Santos, Brasilien.
Lieblingsreiseziel?
Italien.
Lieblingsessen?
Nudeln.
Und jetzt kommt dein Lieblingsort hier in Frankfurt.
Mein Lieblingsort? Ach, das ist eigentlich immer da, wo ich wohne. Also meine Wohnung, mein Domizil.
Du bist nicht in Frankfurt geblieben, du wohnst jetzt in den Vorhöfen von Frankfurt.
Ja, ich habe mein Studium, wie gesagt, hier in Frankfurt gemacht und dann habe ich 75 geheiratet und dann sind wir in die Peripherie nach Köppern und Friedrichsdorf und ich wohne jetzt schon über 20 Jahre in Kirdorf in Bad Homburg.
Peter, was war deine erste Schallplatte?
Ich hatte keine.
Und was war deine Lieblingsband? 70er Jahre?
Ja, jetzt muss ich so einen Standardspruch, die Beatles waren halt.
Okay. Hast du eine Erinnerung an dein erstes Spiel als Profi?
Ja, das erste Spiel, meinst du jetzt Bundesligaspiel oder überhaupt?
Bundesligaspiel.
Bundesligaspiel war in der Saison 70-71 das erste Spiel gegen HSV. Da weiß ich noch ganz genau, also da gleich in der ersten Elf aufzulaufen, das war was ganz Besonderes.
Hat der Trainer dir am Tag vorher gesagt?
Ja,
du spielst.
Ja. Man muss dazu sagen, ich habe im Trainingslager die Chance bekommen, zu zeigen, kann man den gebrauchen oder kann man den weniger gebrauchen. Ich hatte so das Gefühl, den Vertrag zu unterschreiben, der jetzt nicht so ausgelegt war, dass ich als Stammspieler mich da etabliere. Und es ist aber anders gekommen, als ich es erwartet habe.
Auch wenn es die Kurzfragerunde ist, jetzt die Frage, wer hat dich bei dem Vertrag beraten? Hast du da familiäre Hilfe oder hat dir Jürgen Gerhardt einen Vertrag vorgelegt und hat gesagt, unterschreib jetzt da?
Genau, Beratung. Ich habe mit meinem Vater drüber gesprochen, das war's dann.
Und was hat der Vater gesagt? Ist okay?
Der Vater hat gesagt, ja, das machen wir so. Ich habe ja einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, das macht man heute gar nicht mehr. Aber ich habe es gemacht, weil ich wollte eigentlich das Studium abschließen und das wäre praktisch die Sicherheit gewesen, die 4 Jahre. Und ja, dass sich das so günstig dann noch entwickelt hat, dass ich das auch sportlich geschafft habe, das war dann besonders schön.
Lieblingssport neben dem Fußball, was hast du noch gemacht? Fußball gespielt und?
Basketball.
Basketball.
Ich war ganz intensiver Basketballer. Zu der damaligen Zeit spielte MTV Gießen. Erste Bundesliga, sind auch deutscher Meister geworden. Und da war als Spieler zu dieser Zeit Wucherer, der den Nowitzki dann betreut hat über Jahrzehnte, Das war einer der herausragenden Spieler, Jungnickel Amt. Das waren ganz tolle. Und ich habe auch damals intensiv beim VfB Gießen Basketball gespielt, neben dem Fußball. Das hat mich sehr begeistert. Und das ist denen vom MDV auch aufgefallen. Nur ich war als Junge so begeistert von dem Spiel an sich. Ich wollte mich nicht in so eine taktische Konzeption pressen lassen. Deshalb habe ich das dann abgelehnt beim MTV. Und beim VfB Gießen, da konnte jeder so drauf losspielen, wie es ihm gefiel.
Hattest du als Kind einen besonderen Berufswunsch?
Eigentlich gar nicht. Gar keinen.
Gar keinen?
Gar keinen. Aber meine Eltern, die wollten unbedingt, dass ich was ganz Sicheres mache. Die wollten, aus welchen Gründen auch immer, die wollten mich beim Finanzamt sehen. Und das hat aber nicht geklappt irgendwie, Gott sei Dank.
Okay, also wurde kein Finanzbeamter, es wurde ein Lehrer draus.
Genau.
Dann kommen wir jetzt doch mal zur nächsten Rubrik, das waren die Fragen. Kommen wir mal zu deiner Kindheit und zu deiner Jugend. Du sagst, du hast Fußball gespielt, aber du hast auch Basketball gespielt. Also du warst als Kind, Sport war dein Steckenpferd.
Sport war Nummer eins. Ja, also ich habe jetzt auch Sportarten gemacht, die völlig untypisch waren, sage ich jetzt mal. Für mich war es immer ganz sinnvoll, wenn in der Schule irgendwas Ausschreibung war, da war Skiveranstaltung am Vogelsberg oder was weiß ich, habe ich teilgenommen, hatte ich einen Tag frei. Oder es gab Schwimmmeisterschaften, da konnte ich noch gar nicht richtig schwimmen, aber ich habe teilgenommen. Und das bei allen Sachen, ob das Tischtennis war oder sonst was, Leichtathletik, Turnen, ich habe alles gemacht.
Kommst du aus einer sportbegeisterten Familie?
Ja, mein Vater war kein Schlechter. Der ist 1951, das ist mein Geburtsjahr, ist der mit dem VfB Gießen in die Oberliga aufgestiegen als Linksaußen. Also der hat die Sache angebahnt, war ein richtig guter Kicker. Und ja, da habe ich bestimmt so ein paar Gene habe ich da abbekommen.
Und dann war es auch kein Problem, dass du immer auf dem Sportplatz rumgelaufen bist. In der Familie war das akzeptiert, gewollt und gefördert.
Das gehörte einfach dazu.
Mhm.
Das gehörte einfach dazu.
Und der Basketball war nie eine Konkurrenz für den Fußball, weil du den frei gespielt hast. Oder hätte es auch in so eine Richtung gehen können, wenn der MTV das cooler gemacht hätte?
Weiß ich nicht, aber Fußball war schon irgendwie mehr implantiert, ja, als das Basketball.
Und wie kamst du von Gießen zur Eintracht? Also ist wahrscheinlich der Weg, die Eintracht-Scouts haben da beobachtet.
Ja, das fing eigentlich schon früh an. Ich habe sehr früh Auswahlmannschaften, hessische Auswahl gespielt. Und ich kann mich erinnern, da war ich Ende Jahrgang B-Jugend. Da war die Eintracht schon mal bei uns zu Hause. Und ich wäre mit dem Zug dreimal die Woche gefahren. War gar kein Problem. Der Vater hat aber gesagt, es ist sinnvoll, du machst jetzt erstmal dein Abitur. Und ich habe das noch im Ohr, seine Aussage, wenn die glauben, dass du so gut bist, dann kommen die nochmal. Und es ist so gewesen. Und Erich Ribbeck und Rudi Kramlich kamen dann nochmal nach Gießen und da haben wir das dann besprochen, wie wir dann weiter vorgehen.
Das war dann auch wieder ein Gespräch, da waren Papa und Mama dabei, genau, haben sich das angehört.
Bei uns im Wohnzimmer wurde das beschlossen und dann ist man anschließend zwei Straßen weitergegangen und dann zum Rechtsanwalt und wurde der Vertrag unterschrieben und dann war es das.
Okay. Und so bist du zur Eintracht gekommen?
Und so bin ich zur Eintracht gekommen. Ich hatte das Glück, wie gesagt, UEFA-Jugend zu spielen. Und da haben die mich natürlich schon auch öfters gesehen. Und ich habe süddeutsche Jugendauswahl gespielt, alles, was es da so gibt. Und ja, war körperlich ganz gut vorbereitet. Sonst hätte ich das in der Form, wie ich es geschafft habe, nie geschafft. Ja, heute müssen ja die jungen Spieler, die müssen gezwungenermaßen schon in die Sportschule oder ins Internat, in die Ausbildung, um die Körperlichkeiten überhaupt, die Voraussetzungen zu schaffen.
Du bist ja damals in eine Mannschaft gekommen bei der Eintracht, die mit großen Namen war. Wenn man da vom VfB Gießen runterkommt und weiß, dass jetzt irgendwie Grabowski, Hölzenbein, Friedel Lutz, noch Dieter Lindner, noch die alten Recken der Meistermannschaft und die Neuen, dass die auf einen warten, fährt man da selbstbewusst hin oder denkt man, oh mein Gott?
Also ich habe den nötigen Respekt immer gehabt, keine Frage. Allerdings war ich auch selbstbewusst genug, um zu versuchen, mich durchzusetzen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe als 18-Jähriger habe ich noch mal beim VfB Gießen in der Seniorenmannschaft gespielt. Da ging es damals um den Abstieg. In dem Jahr ist die Oberligamannschaft der Eintracht Meister geworden. Und da haben sich sicherlich viele ausgerechnet, vielleicht doch einen Vertrag zu bekommen oder wie auch immer. So, und dann kam auf einmal dieser Hämpfling vom VfB Gießen und hat einen Vertrag unterschrieben. Das konnten viele in Frankfurt aus dem Amateurbereich gar nicht glauben. Ja, und ja, dann laufen gewisse Sachen dann doch ein bisschen anders. Und ich konnte dann auch im ersten Trainingslager Erich Ribbeck davon überzeugen, dass ich mithalten kann.
Da kommen wir gleich zu Fanfragen. Es gibt einmal eine Fanfrage: Wie war Erich Ribbeck als Trainer?
Erich war damals ja der jüngste Bundesliga-Trainer mit 34. War unheimlich ehrgeizig, war oft ja sogar eher verbissen, ja, und von Ehrgeiz getrieben. Erich, also negativ sage ich jetzt mal, ist eine Sache mir in Erinnerung. Erich hat es eingeführt, Spielerkontrollen zu machen am Tag zuvor, dass die Spieler auch ordentlich zu Hause ihre Nachtruhe kriegen und, ja.
Er hat dann angerufen oder was, oder?
Der hat angerufen und ist auch persönlich an der Wohnung vorbeigekommen. Und wie gesagt, damals waren auch ein paar Spieler dabei, die in der Öffentlichkeit ein Leichtfuß-Image hatten. Trinklein.
Tommy Rohrbach und Tommy Trinklein. Rohrbach,
ja. Nur, und das sage ich jetzt nicht nur heute, weil ich das so ein bisschen Abstand habe, so wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wurden, so war es nicht. Ja, also ich kann jetzt nicht Abende oder Nächte in Sachsenhausen verbringen und am Samstag Leistung bringen. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Aber so wurde das so ein bisschen transportiert. Und ich nehme an, dass ja gerade der Gerd war ja auch immer einer, der sich in der Öffentlichkeit ganz gut präsentiert hat und die Sache einfach auch so ein bisschen befeuert hat.
Zu dem Thema können wir vielleicht nochmal Ansgar Brinkmann befragen, den Abend und am nächsten Tag wieder spielen. Ja. Okay, der Erich Ribbeck war streng. Eine zweite Fanfrage ist wirklich, es wurde gesagt, du hast zunächst im Riederwald gewohnt, in der Tribüne des Riederwalds.
Genau.
Du kamst in Frankfurt an und hast da eine Wohnung zugewiesen gekriegt.
Das war jetzt es war keine Wohnung, das war ein Zimmer, das war eine WG. Ja, in dieser WG haben drei Leute gewohnt oder gelebt. Da war Bernd Nickel und der Friedhelm Aust. Und jeder hatte da ein Zimmer und da war eine gemeinsame Küche. Und man hat damals versucht, so praktisch so das erste Internat oder wie, ja, oder Wohngemeinschaft, weiß ich nicht, wie man das jetzt so bezeichnen soll. Auf jeden Fall haben wir da gewohnt. Und nebendran war ja dann auch die Eintracht-Gaststätte, da haben wir dann auch essen dürfen und alles. Das war alles wunderbar. Und das ist vielleicht auch so eine Anekdote. Wir waren ja Selbstverpfleger, ja. Und da in der Tribüne gab es einen kleinen Raum. Das war der Raum des Lehrgutes. Also da waren alle drei immer zu faul, das Lehrgut irgendwie zurückzubringen und das und jenes. Und über die Zeit hat sich das dann angesammelt. Das war dann so viel, dass der Bernd Nickel gesagt hat, also ich glaube, wir müssten jetzt doch mal die Sache angehen. Da sind so viele Sachen, ich glaube, da können wir uns einen Gebrauchtwagen für kaufen. Ja? Also das war jetzt nur mal so als...
Für den Gebrauchtwagen hat es nicht gereicht, aber es gibt immer wieder die Anekdote von Autorennen am Riederwald.
Ja,
also, die darfst du nicht sagen, ich weiß, aber du kannst ja doch mal, es sieht ja keine.
Also es stimmt. Also ich gebe das jetzt mal zu. Ich war allerdings nur als Zuschauer zugegen. Ich habe kein Fahrzeug gesteuert. Ab und zu haben wir auch mal 5 gerade sein lassen. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, abends mal die Flutlichtanlage anzumachen und mit Privatautos mal auf der Aschenbahn zu fahren.
Und wer hat gewonnen?
Friedhelm Aust.
Friedhelm Aust hat gewonnen.
Friedhelm Aust hat gewonnen, ja.
Sehr gut, da haben wir doch mal wieder was geklärt.
Ja, ja.
Sehr schön. Aber bei allem Lustigen, also Lehrgut sammeln und Autorennen auf der Aschebahn, hast du dein Leben sehr ernsthaft verfolgt. Du warst dann Profi bei der Eintracht, du hast dein Geld bei der Eintracht verdient und hast gleichzeitig ein Studium Lehramt vorangetrieben. Kann man sich heute nur sehr schwer vorstellen, aber ich habe in Erinnerung, dass du abends gegen Atletico gespielt hast und mittags noch Prüfungen hattest. Dietrich Weise, der dann ja Trainer bei der Eintracht war, hat dein Studium auch sehr unterstützt. Wie war das?
Ja, also grundsätzlich im Nachhinein war Dietrich Weise für mich ein Glücksfall. Ja. Das Studium war für mich schwierig zu gestalten. Ich musste das so immer passgenau einrichten. Andere, die mussten oder konnten in die Bibliothek gehen, da konnte ich gar nicht hingehen. Ich hatte gar nicht die Zeit. Aber ich habe mir den Luxus geleistet, die Fachbücher, die man braucht für ein Studium, die habe ich mir kaufen können. Also das war für mich ein Luxus, ja. Das war, die habe ich dann mit auf die Fahrten genommen, auf die Auswärtsspiele und so weiter. Da war ich unabhängig, ja. Und da bin ich auch ganz stolz drauf gewesen. Und wie gesagt, Weise hat mich da sehr unterstützt, wenn irgendwelche Sachen anlagen. Und das gab's ja dann immer mal, dass irgendwie mal eine Pflichtsache da war an der Uni. Da hat er großzügig mir freigegeben, allerdings immer unter der Prämisse, das holst du nach. Und dieses Nachholen war, sage ich jetzt mal, brutal. Dann musste ich bei den Amateurentrainern Sonderschichten machen. Die haben mir aber gezeigt, wie es funktioniert. Ja, also das war kein Zuckerschlecken, muss ich sagen. Und trotzdem, das war prima. Wenn irgendwas war mit Hallenturnier in Berlin, kann ich mich erinnern, bin ich nicht mitgefahren, hat er mir freigegeben. Und so wie du das jetzt angesprochen hast, das Spiel Europapokal. Es gibt in einem Studium gewisse Phasen, wo Prüfungen anstehen. So. Und da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, hier Leute, heute Abend gibt's Europapokalspiel, jetzt verlegt mal bitte die Prüfung. Das geht nicht. So. Und das war auch so eine Aktion, die unter Verschluss gehalten wurde. Weise hat zu mir gesagt, ich habe einen Vorschlag, aber bitte nichts an die Presse. Das bleibt zwischen uns ein Abkommen und damit ist es erledigt. Da wird kein Wort drüber verloren und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe, wie gesagt, das war ein Mittwoch, Europapokal-Rückspiel gegen Atletico Madrid. Vormittags hatte ich diese Prüfungsstunde und da sagte Weise, ja, wir waren also im Hotel hier in Neu-Isenburg und da sagt er, dann fährst du morgens in die Schule, machst das, was du da zu machen hast und mittags um eins sitzt du wieder beim Mittagstisch. Also haben wir es gemacht. Prüfung ist gut gelaufen und jetzt kommt's und dann läuft's abends nochmal gut. Ich habe ja wenig Tore gemacht in der Zeit, aber jetzt mache ich 88. Minute Kopfballtor gegen Atletico Madrid. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Ich war mir so sicher, als ich gesehen habe, dass der Bernd Hölzenbein auf rechts oder links, glaube ich, außen weggegangen ist und ansetzte, da habe ich von hinten einen Sprint angezogen und da war ich mir sicher, das machst du jetzt. Und so ist es auch passiert.
Damit ist die Eintracht weitergekommen.
Genau.
Es gibt ein tolles Foto von diesem Kopfballtor. Genau. Gibt's, die Prüfung hast du auch bestanden?
Prüfung habe ich auch
bestanden. War ein erfolgreicher Tag.
Ja, super, ja. Super.
Du hast mit der Eintracht den DFB-Pokal noch ein zweites Mal gewonnen, 1975. Im Gegensatz zu 1974 warst du auch regnerisch gegen Duisburg in Hannover.
Genau. Das war für mich auch so eine Sache. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das Ziel jeden Spielers war es, unter den ersten Elf zu sein. Du musst auf dem Foto sein. So. Und jetzt hatte ich da eine Phase, da hatte ich ein bisschen mit den Leisten zu tun. Und da kam dann der Vereinsarzt, Dr. Degenhardt, und er sagte, was machen wir? Müssen wir was spritzen? Sage ich, vorsichtshalber, machen wir das. Und und ich war dabei und es hat ja gut geklappt. Hat alles gut geklappt.
Zwei DFB-Pokalsiege jetzt mittlerweile schon auf deine Titelliste.
Und ja, aufgrund dieser Erfolge kommen ja Herausforderungen auch international.
Ja, genau.
Also Europapokal, das waren schon tolle Sachen. Ja, Und bei dem ersten Europapokal, das muss ich im Nachhinein sagen, das tut mir so ein bisschen weh. Gegen denen hätte ich gerne gespielt. Wir haben damals, sind wir gegen Kiew ausgeschieden, gegen Oleg Blochin. Das war damals Europas bester Fußballer. Den hätte ich gerne nochmal gehabt als Gegenspieler. Und das hat dann leider nicht geklappt, weil ich verletzt war. Das war eigentlich auch nur die einzige Verletzung. Da hatte ich einen Anriss im Oberschenkel. Sonst habe ich überhaupt keine Verletzung gehabt. Ich habe also immer volle Kanne spielen können.
Immer volle Kanne gespielt. Die Konferenzräume hier im Profi-Camp, wo wir heute sitzen, es gibt 18 Konferenzräume, die sind nach großen Europapokalgegnern benannt. Wir sind hier im Raum Flora Tallinn, was jetzt nicht der größte Europapokalgegner war, aber so ein schönes Spiel 2019. Und seitdem verbindet die Eintracht und Flora ja ein bisschen eine Freundschaft. Aber im dritten Stock gibt es den Konferenzraum West Ham United. Da warst du im Europapokal-Halbfinale und was wir 2022 dann vollendet haben, ist damals schiefgegangen. Ihr seid knapp rausgeflogen in West Ham. Was hast du für Erinnerungen ans Europapokal-Halbfinale? Also willst du nicht drüber reden?
West Ham ist, das ist gar nicht zu toppen. West Ham ist nicht zu toppen.
Wegen der Anfahrt?
Alles Mögliche. Also der damalige Chef des hessischen Rundfunksport, Holger Obermann, jetzt leider schon ein paar Jahre tot, der hatte da schon vorausgesehen, Leute, seht zu, dass ihr pünktlich seid. Das weiß ich noch, habe ich noch in den Ohren. Ja? Haben wir nicht drauf gehört, sind in dieses Chaos da reingekommen, haben uns im Bus umgezogen.
Also in London auf dem Weg ins Stadion für die Hörer.
Ja, zum Halbfinalspiel. Und das Allergrößte ist, wir sind untergebracht im Dorchester Hotel, größte, nobelste Hotel in London da. Da wurden normalerweise Sportgruppen gar nicht akzeptiert. Wir waren die erste Sportgruppe, die da übernachtet hat. Ja, das war was ganz Besonderes. Und das hat einen umgeworfen. Ja, also der Prunk und das Ganze drumherum. So, und dann haben wir leider da verloren. Wenn in der letzten Minute der Roland Weidle einen Fuß nur ein bisschen hinhält, ja, da verlieren wir auch 3-2, aber das wäre der Weg ins Finale gewesen. Ja. Und im Nachhinein, Jahre später, kann ich mich erinnern, hat Dietrich Weise mich angerufen, da war er hier bei euch irgendwie, hat er da irgendwas unternommen und da wurde ein Video gezeigt von West Ham United und da hat er mich angerufen. Und das tut einem dann im Nachhinein nochmal gut, hat er dann zu mir gesagt, du Peter, ich habe mir das Video angeguckt von West Ham United. Du warst ja ein richtig guter Fußballer. Und das sind so Sachen, die bleiben an einem hängen. Ja? Also das.
Ich erinnere mich, da war er im Museum zu einer Veranstaltung, das war wirklich wie Uli Hoeneß im Doppelpass. Da haben wir das Spiel gesehen und da hat er gesagt, ich muss jetzt den Herrn Reichel anrufen. Ja. Das war ja auch so ein sehr korrekter Mensch und dann hat er dich angerufen direkt aus dem Museum. Ja. Aber nochmal für die Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt ja ein bisschen untergegangen. Ihr habt euch im Bus umgezogen, also ihr wart in eurem schönen Hotel und ihr habt einfach orgatechnisch die Anfahrt zum Stadion falsch berechnet.
Nee, die Verkehrslage war derartig, dass es überhaupt keinen Vorher gab. Ja.
Gab es da keine Polizei, die euch geholfen hat?
Das gab es da nicht.
Und dann habt ihr euch...
Also London war praktisch ein Verkehrschaos.
Und der Legende habt ihr euch für das Halbfinale im Bus umgezogen und auch warm gemacht, im Bus.
Wir haben uns gar nicht warm gemacht im Prinzip. Ja, du hast jetzt mal ein bisschen die Füße ausgestreckt, das war's dann. Und wir sind dann ausgestiegen und sind in die Kabine, sind da 2-3 Mal hin und her und dann hat er schon zum Spiel gebeten. Ja, also von der Vorbereitung her war das eine Katastrophe. Ja, Katastrophe.
Also den Europapokal hast du leider nicht gewonnen. Es wäre der Europapokal der Pokalsieger gewesen.
Ja, 76. Wenn wir das Spiel gewinnen, da gewinnen wir auch das Endspiel, da bin ich ganz sicher.
Aber du hast ja 2 DFB-Pokale, ja. Peter. Und du hast den größten Pokal, den die Eintracht gewonnen hat. Als wir uns vorhin getroffen haben, ich habe es vollkommen vergessen, du hast den La Coruña-Pokal gewonnen, den wir jahrelang ausgestellt haben als den größten Pokal der Eintracht-Geschichte, 1,50 Meter hoch. Und du weißt, wer wild gespielt hat.
Also dieses Erlebnis war auch unbeschreiblich. Wir waren zu einem Einladungsspiel nach Malaga eingeladen und der Präsident hatte, was weiß ich, hatte Geburtstag oder hatten die Jubiläum oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der einen Pokal konzipieren lassen und herstellen lassen von einer Größe, die, also sowas haben wir überhaupt noch nie gesehen.
1,50 Meter hoch, 27 Kilo schwer. Genau. Der Leuchtturm von La Coruña als Motiv oben.
Also, und das hat er natürlich so initiiert, dass er davon ausgegangen ist, dass der Pokal in La Coruña bleibt. Das ist doch klar. Ja. So, und jetzt kommen wir. Und es war ein ruppiges Spiel, muss ich dazu sagen. Es war sehr ruppig. Ender Konca, türkischer Nationalspieler, links außen, hatte so ein paar Auseinandersetzungen. Ich sage nur mal so vorsichtshalber, Auseinandersetzungen. Also der hat richtig hingelangt. Und da gab es Ausschreitungen und das und jenes. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gewonnen und das hat denen gar nicht gefallen. Ja, die wollten den Pokal gar nicht hergeben. Und irgendwie, Uwe Kliemann war dabei, der hat den Pokal geschnappt und dann war er bei uns im Bus. Ja, das nächste Problem war, den Pokal überhaupt in den Flieger zu bekommen. Ja, der musste dann auseinandergenommen werden und in Einzelteile zerlegt, damit er überhaupt in das Frachtgut kam. Also es war ein tolles Erlebnis. Aber wir haben mit denen da nicht mehr gefeiert oder irgendwas, sondern fluchtartig Stadion verlassen und weg.
Es gibt da Presseartikel drüber, ich habe es ja auch nur gelesen und da steht auch, dass La Coruña direkt nach Spielende, nachdem sie verloren haben, das Flutlicht ausgemacht haben und das Siegerfoto von euch, das erkennt man, da ist ja, kein Flutlicht mehr an, da steht ihr im Sturzdunkeln mit dem Riesenpokal. Aber wir haben ihn, du hast also zweimal den DFB-Pokal gewonnen und einmal den größten Pokal der Eintracht-Geschichte. Genau. Du hast dann 1978 deine Karriere beendet. Da warst du gerade mal 28 Jahre alt, also bestes Fußballeralter. Aber du wolltest dich dann voll auf das Lehramt konzentrieren?
Genau, habe ich auch gemacht. Mein Ziel war es ja, das Studium zu beenden und in den pädagogischen Bereich da reinzugehen. Und ich habe das als guten Zeitpunkt für mich ausgemacht. Man muss dazu sagen, damals war Chula Lorand Trainer. Das war für mich jetzt nicht so unbedingt der Idealmann, ja, mit dem ich als Trainer gut klar kam. Und dann hat der mir praktisch ja die Entscheidung noch mal ein bisschen leichter gemacht. Ja, vielleicht hätte ich mich auch noch mal überreden lassen, ein Jahr oder noch zwei zu machen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen und die Entscheidung war gut und habe dann noch mal 4 Jahre praktisch als Nachwuchsspieler in der Oberliga gespielt mit jungen Leuten. War eine ganz tolle Zeit, tolle Erfahrung. Und das habe ich eigentlich auch dann, damals war dann der Trainer dieser Oberligamannschaft, war Dieter Stinker, einer der 59er Meistermannschaft. Und das hat alles gut gepasst. Hat alles gut gepasst.
Da gab es auch nicht mehr die Anfrage, wenn mal in der ersten Mannschaft eng war, kommst du nochmal, weil wenn du 78 aufgehört hast und dann noch 4 Jahre Amateur gespielt, das hast du ja auch noch den Europapokalsieg zumindest als Amateur mit beobachten können.
Ja, genau. Damals, als ich dann aufhörte, war Otto Knefler, auch für eine kurze Zeit nur, und der hat darauf bestanden, dass ich praktisch Standby. Ja, und das haben wir dann auch noch gemacht. Und wenn da irgendwie Engpässe gewesen wäre, wäre ich dann auch dazugekommen.
Und dann hast du nach deinem Studium hast du als Lehrer gearbeitet. Du hast angefangen bei einer Schule hier in Frankfurt?
Genau. Ich habe in Sossenheim angefangen. Ich habe auch da mein Referendariat gemacht. Und die haben das auch sehr wohlwollend damals gestaltet. Ja, der Stundenplan war auch ganz schwierig. Aber das ging gut und da habe ich dann auch meine erste Stelle angefangen und habe auch da mein zweites Staatsexamen sehr gut bestanden und bin dann dort 14 Jahre Lehrer gewesen und habe mich dann noch einmal versetzen lassen an die Anne-Frank-Schule und bin dann bis zum Schluss da geblieben.
Sind große Helden der Eintracht-Geschichten durch deine Schulausbildung gegangen? Was hast du? Du hast Mathematik unterrichtet, oder? Ja.
Mathematik und Sport, genau.
Gab es große Mathematiker bei der Eintracht, die bei dir Sport gemacht haben und dann Finanzvorstand
wurden? Ich weiß nicht, auf was du jetzt hinaus willst. Das kann ich ganz kurz sagen. Ich hatte eine 8. Klasse Realschule als Klassenlehrer und der Kollege aus der Hauptschule, das war also die Eduard-Schwanger-Schule, damals war eine verbundene Schule, Haupt- und Realschule. Und es war so, wenn ein Abbrecher vom Gymnasium kam, musste der erstmal in der Hauptschule anfangen. Und dann hat man erstmal geguckt, Probezeit, das und jenes und hin und her. So. Und jetzt kommt da einer, so ein Abbrecher. Und der Kollege aus der Hauptschule hat dann nach kurzer Zeit zu mir gesagt, du Peter, da habe ich einen. Ich glaube, das ist was für dich. Und ich dachte erst, was meint er jetzt damit oder so. Erfahrener Sportkollege. Und sage ich, ja, und gucken wir mal. Machen wir mal eine Probezeit und dann, ja, und dieser Betreffende war Andreas Möller. Und dann kam Andreas Möller zu mir in die Klasse. Ich habe gleich gemerkt, der passt, das ist alles prima und sportlich sowieso. Und dann habe ich in der Zeit um diesen Andreas Möller eine Schulmannschaft aufgebaut, die es dann bis fast ins hessische Finale geschafft hat. Ja, hier die vom Sportgymnasium Weinbergschule, die haben nur mit den Ohren geschlackert, ja, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und das war eine tolle Zeit. Tolle Zeit.
Da warst du auch Trainer dann quasi von diesem Schulteam.
Klar. Ja. Wir haben Freundschaftsspiele gemacht im Stadion, Vorspiel vor Schülerländerspiel. Ja, und da war Dietrich Weise auch da und hat das beäugt. Ja. Ja. Und Andreas war damals ja schon abzusehen, dass das was wird, ja, mit dem Bub.
Okay. Und du hast ihn in Sport gehabt und nicht in Geografie. Also nee, dieses genau, Madrid genau. Oder Mailand
ja,
ist.
Ja, und heute, ich sag's ja immer, wenn ich ihn sehe, Andreas, normalerweise musst du dankbar sein, dass du mich als Mathelehrer hattest. Ja, du hast dein Geld zusammenbehalten, alles gut, hast das Beste draus gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Wussten deine Schülerinnen und Schüler immer Bescheid, dass du bei der Eintracht warst? Weil der Fußball wird ja immer präsenter und man sieht das, wenn man heute in Schulen geht, alle haben irgendwelche Trikots an. Das war ja in den 70er, 80er Jahren nicht so. Aber jetzt, als du dann noch an der Anne-Frank-Schule warst, Eintracht war ein großer Begriff, wussten die, der
ja,
hat mal bei der Eintracht...
Das wussten sie alle, aber ich habe ganz großen Wert darauf gelegt, dass das jetzt in der Zusammenarbeit Schüler-Lehrer überhaupt keine Rolle spielt. Überhaupt keine Rolle. Das haben wir ausgeblendet. Habe ich auch öfters den Schülern sagen müssen, Fußball können wir irgendwann andermal bereden. Hier haben wir jetzt eine ganz andere Aufgabenstellung. Und das haben die auch akzeptiert. Und ganz zum Schluss, das weißt du ja vielleicht noch, als ich dann kurz vor der Pensionierung stand, da bin ich dann ein bisschen lockerer umgegangen. Da habe ich auch viele Klassen mal mit ins Stadion geführt und denen das mal so gezeigt, was der Lehrer Reichel alles so früher gemacht hat. Ja. Und es gibt halt zwei Personen. Einmal den Fußballer und einmal den Lehrer. Das ist so. Und das muss man, oder habe ich ganz streng getrennt.
Das hast du ganz streng getrennt. Und man hat den Eindruck, du hast, nachdem du die Fußballerkarriere beendet hast, dann bist du auch bei der Eintracht erstmal nicht mehr aufgetaucht. Selten mal zu Klassentreffen oder zu Jahrestagen, ja. Aber du warst nicht permanent im Stadion bei Spielen und sowas. Nee. Jetzt warst du immer mal wieder da, gegen West Ham warst du da, als wir dann gewonnen haben, das Finale erreicht haben. Du hast den DFB-Pokalsieg mitgefeiert, du bist wieder nah dran an der Eintracht. Genau. Du hast mich unter Druck gesetzt, ich muss Trikots organisieren für die Enkelkinder, das werde ich machen, habe ich jetzt hiermit gesagt, du kannst dich drauf verlassen.
Sehr gut.
Und du verfolgst die Eintracht heute wieder mit einer gewissen Nähe?
Ja, ganz weit weg waren sie ja nie, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe das ja alles auch beobachtet, ja, und das mache ich auch heute noch so. Es hat sich so viel getan im Fußball, wo ich sagen muss, boah, wie haben wir das denn früher eigentlich so alles gemanagt oder so? Ja, wenn ich jetzt so überlege, früher am Riederwald, die Trainingseinheiten, da waren vielleicht 2, 3 Leute von der schreibenden Presse. Mehr war da nicht. Und heute, wenn ich ab und zu mal, gucke ich mir auch mal so ein Training an, wobei ich dann auch schon wieder sagen muss, öffentliches Training, Geheimtraining und so Sachen, das gab's früher alles nicht. Ja. Oder wenn ich Übertragungen sehe und beobachte, wie sie dann irgendwie die Handfläche vor den Mund halten, um Mund ablesen oder was wie auch immer, ja, da mache ich mir auch so meine Gedanken, ja. Oder jetzt auch über Europa mal, jetzt haben sie Geheimtraining, da wird ein Vorhang hochgezogen am Platz. Das sind alles so Sachen, die ich schwer nachvollziehen kann. Oder die haben kann ich nachvollziehen, dass sie jetzt irgendwelche Elektronik am Körper haben, um irgendwelche Werte abzulesen oder Laktatwerte, das und jenes, das gab es früher nicht.
Was hat denn der Dr. Degenhardt gemacht mit euch?
Der kam ins Spiel, wenn eine Verletzung da war. Mehr war da nicht. Und unsere, sage ich, medizinische Abteilung oder das, was unter Medizin lief, war Entmüdungsbecken. Massage gab es auch, das war auch klar. Aber jetzt nicht so intensiv, wie das jetzt alles so gemacht wird. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwann werden die wahrscheinlich auch noch mit Drohnen irgendwie beim Trainingsplatz alles überwachen und sehen, wie jeder läuft und was weiß ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Ja.
Du hast eine erlebnisreiche Zeit gehabt mit 2 Pokalsiegen. Jetzt bist du nah an der Eintracht dran. Letztes Jahr warst du auch mit zum Pokalfinal. Du hast 2018 den Pokalsieg erlebt. Und man hat den Eindruck, du genießt jetzt auch die Nähe zur Eintracht.
Absolut. Ich bin auch ab und zu mal bei der Traditionsmannschaft da dabei gewesen. Und dann sieht man ja dann die alten Köpfe, sage ich jetzt mal. Und das ist immer wieder eine schöne Sache, mit den Jungs zu reden von damals. Ja, und jetzt muss ich natürlich auch wieder das Negative sehen. Jetzt sind ja doch in kürzester Zeit Leistungsträger von damals verstorben. Und das ist schon alles so ein bisschen... Willi Neuberger, Jürgen Kalb, Weitle, Beberung und der Reichel, die sind noch übrig geblieben. Ja, das ist nicht mehr so viel.
Ja, die kommen noch weiter zu den Spielen. Ja, wir wollen dich weitersehen. Ja. Und was ich bei dir immer sehr angenehm finde, ist diese doch eine gesunde Distanz. Also du hast dein Leben nicht auf diesen Fußball fokussiert. Du hast danach weitergemacht, als Lehrer gearbeitet. Fußball immer so als Teil deiner Biografie. Andere würden mit 2 Pokalsiegen wahrscheinlich weitaus selbstbewusster durch Frankfurt laufen. Und jetzt hast du wieder was Neues gefunden. Du bist jetzt in der Tradition von Rudi Kargus Künstler geworden. Bitte einen Abschluss zu deiner Künstlerkarriere jetzt. Ab wann dürfen wir im Museum die ersten Kunstwerke von dir ausstellen?
Das ist gut. Also jetzt, da triffst du natürlich jetzt mitten rein. Ja, ich habe mit dem Zeitpunkt meiner Pensionierung angefangen zu zeichnen, zu malen. Habe das auch, wie ich das halt auch immer so gemacht habe. Wenn ich was anfange, dann mache ich es auch einigermaßen richtig. Ich habe Volkshochschulkurse gemacht, habe auch Zeichenlehrer gehabt und so weiter. Und ja, habe mich da so ein bisschen entwickelt, bin ein ausgesprochener YouTuber, gucke in diese Richtung, künstlerisches Zeichnen und so weiter. Alles, was auf dem Markt ist, alles. Und habe festgestellt, die jungen Leute, das ist einfach schön, mit denen zu arbeiten, muss ich sagen. Ja, ich habe Kontakte nach Jamaika, nach Südafrika und was weiß ich, weltweit. Ja, tausche ich mich mit Leuten aus. Und das macht riesen Spaß. Ja, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt das angefangen hat, um das kommerziell irgendwie zu machen, sondern rein für mich, was ist da möglich? Ja, und das macht mir Riesenspaß.
Und was malst du gerne?
Ich habe angefangen mit Porträts. Fange natürlich gleich mit so ganz schwierigen Sachen an. Ist alles noch in Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Wie bei allem, man muss rechtzeitig, frühzeitig anfangen, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Ja, also auf ein angemessenes künstlerisches Niveau werde ich es nicht mehr schaffen. Aber die um mich rum, die sagen, ach, das machst du schon ganz gut. Und das reicht mir.
Sehr schön. Peter Reichel jetzt demnächst als Künstler, dann auch nicht mehr im Podcast der Eintracht. Das können wir dann mit Eintracht TV mal machen, wenn du deine erste Ausstellung machst. Wenn du Räumlichkeiten brauchst, sag Bescheid. Okay. Eintracht Museum steht gern zur Verfügung. Okay, super. Ich danke dir ganz herzlich. Das war ein tolles Gespräch. Die neue Saison steht an. Du wirst sicher die Eintracht wieder besuchen. Und dann kommst du wieder auf die Waldtribüne und kommst uns im Museum besuchen.
So mache ich.
Dankeschön.
Okay, danke.